Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Reporter der Börsenzeitung und in der heutigen Episode befassen wir uns eingehend mit dem Thema Green Tech. Und zwar hierbei insbesondere mit den diesbezüglichen Aktivitäten des Frankfurter Tech-Quartier. Dazu habe ich heute als Gesprächspartnerin Alice Rettich hier. Sie ist seit bald 2 Jahren Geschäftsführerin des Tech-Quartier. Hallo Frau Rettich.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, vielleicht ein paar Worte zum Tech-Quartier für all diejenigen, die eventuell noch nicht so in aller Tiefe davon gehört haben. Frau Rettich, Sie sind seit über 3 Jahren für das Tech-Quartier tätig und haben im September 2024 die Geschäftsführung übernommen. Zunächst einmal ganz allgemein gefragt, was ist das Tech-Quartier?
Ja, das Tech-Quartier ist der zentrale Innovationstreiber am Finanzplatz Frankfurt. Also so würde ich es in einem Satz kurz und bündig zusammenfassen. Wir machen aber tatsächlich ganz, ganz viel. Also wir haben eine große Startup-Community, mit der wir eng zusammenarbeiten. Über 750 internationale Startups sind Part von unserem Netzwerk. Und parallel dazu arbeiten wir auch mit Corporate-Partnern, das heißt mit allen Banken, auch Versicherern, Beratungshäusern, die hier am Finanzplatz ansässig sind. Und unser Ziel ist dabei immer, beide Seiten zusammenzubringen, um so Innovationen zu ermöglichen. Und das machen wir in Form von ganz verschiedenen Initiativen, von dedizierten Programmen, über Events, über Matchmakings. Ein bunter Blumenstrauß an Möglichkeiten, die sich im Tech-Quartier bilden, aber immer mit dem Ziel Innovation durch Kooperation.
Okay, dann lassen Sie uns mal auf die Programme schauen, die es im Bereich Green Tech beim Tech-Quartier gibt. Fangen wir an mit der Growth Alliance. Das ist eine Kooperation mit der Rentenbank. Was verbirgt sich dahinter? Was hat es damit auf sich?
Genau, also die Growth Alliance ist genau eines dieser Programme, über die ich gesprochen habe, und die Rentenbank einer unserer Corporate Partner. Und die Kooperation zwischen Tech-Quartier und der Rentenbank, die besteht mittlerweile jetzt seit über 7 Jahren. Und daraus hat sich dann im Laufe der Zeit entwickelt, dass wir die Growth Alliance ins Leben gerufen haben, nämlich 2023 war so der erste Anstoß dazu. Und die Growth Alliance ist es ist fast mehr als ein Programm, unsere große Community für Agrar- und Food-Innovationen und Startups. Das heißt, wir machen mit der Rentenbank zusammen über das Jahr verteilt verschiedene Programme, von einem Idea-Camp, wo es darum geht, Studierende an das Thema Gründung im Bereich Agrar und Food heranzuführen, über ein Bootcamp bis zu hin zu einem Accelerator, dann für sehr fortgeschrittene Startups schon. Und einmal im Jahr gibt es unser großes Growth Alliance Network Summit, ganz abgekürzt, wo die ganze Community dann zusammenkommt und da sind mittlerweile ja knapp 400 Personen von Investoren über Gründer, über auch Landwirte und Landwirtinnen, die sich dann dort treffen, verschiedene Impulsvorträge und da so zusammenkommen.
Okay, vielleicht nochmal zur Illustration. Was für Startups sind da beteiligt? Wie muss man sich das vorstellen? Was ist Foodtech und all das andere?
Ja, gerne. Vielleicht direkt an 2 Beispielen, dann wird es ein bisschen plastischer, ein bisschen greifbarer. Part von der Growth Alliance waren unter anderem Revoltech, die machen eine vegane Alternative zu Leder und sind mittlerweile so groß, dass sie auch eine Kooperation mit VW eingegangen sind. Oder ein anderes Beispiel ist Verano. Verano macht eine Alternative zu Speck, eine Herstellung von Steckrüben. Schmeckt hervorragend und auch die haben eine ganz, ganz spannende Kooperation, nämlich mit der Deutschen Bahn. Das heißt, wer in der letzten Zeit mal Bahn gefahren ist oder Bahn fährt, kann mal im Bordbistro Ausschau halten, ob sie nicht auch Verano dort entdecken.
Okay, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr nachhaltig. Ein anderes Ereignis, das in der Vergangenheit schon viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, ist das Impact Festival. Wie ist das entstanden?
Ja, das Impact Festival gibt es ja schon länger, schon seit 4 Jahren und wurde damals gegründet auch von einem Partnerunternehmen von uns, nämlich von Neosphere, die eine Tochter der Commerzbank sind. Und das Impact Festival hatte ja zum Ziel, ein großes Festival, eine große Veranstaltung rund um die Themen Nachhaltigkeit zu sein. Es ist mittlerweile so groß geworden, dass die Überlegung im Raum stand, wie können wir es noch weiterentwickeln und dann kamen wir ins Spiel als Tech-Quartier und haben gesagt, wir sind eigentlich der ideale Partner, das Impact Festival zu übernehmen und in unserem Netzwerk, in unserer Community voranzutreiben. Und so haben wir letztes Jahr das Impact Festival dann übernommen. Das läuft also jetzt unter Tech-Quartier-Flagge und es ist mittlerweile das größte Nachhaltigkeitsevent für B2B-Innovation in Deutschland. Wir haben 4000 Besuchende, 2 Tage an der Messe in Frankfurt. Ganz, ganz, ganz spannend.
Okay, 4000 Besucher. Wie viele Startups und Firmen hängen da mit dran?
Ja, es sind über 300 Aussteller, Ausstellerinnen, die wirklich ihre nachhaltigen Lösungen präsentieren. Es sind sowohl Startups als auch etablierte Unternehmen. Über 150 Speaker auf den Bühnen. Ein buntes Treiben.
Und wann findet das dieses Jahr statt?
Am 25. und 26. November in der Messe in Frankfurt.
Okay, und steht da schon das Programm? Was kann man da erwarten, inhaltlich?
Also wir sind gerade dabei, das Programm zu finalisieren, haben auch schon einige spannende Speaker verpflichtet. Vielleicht kann ich das ja schon teilen. Also Robert Habeck wird diesmal dabei sein, da freuen wir uns sehr drauf. Johann Röckström wird sprechen. Und wir haben auch im Tech-Quartier dieses Jahr beschlossen, dass wir das Impact Festival noch ein bisschen verändern werden. Natürlich haben wir uns genau überlegt, wenn wir das übernehmen als Tech-Quartier, welche neue Ausrichtung soll es auch bekommen. Und es wird dieses Jahr deutlich internationaler werden und auch nochmal einen neuen Twist bekommen, weil das Thema Nachhaltigkeit ist für uns zentral und essentiell. Aber wir denken, wenn wir uns nur auf Nachhaltigkeit fokussieren, greift das oft zu kurz. Weil wenn wir wirklich nachhaltigen Impact schaffen wollen, dann müssen wir Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammendenken. Und genau das wird dieses Jahr auch auf dem Impact Festival stattfinden. Also das große Thema ist Twin Transformation. Wie geht Nachhaltigkeit und der Digitalisierung Hand in Hand? Und das wird sich auch auf dem Impact Festival dieses Jahr widerspiegeln.
Okay, tatsächlich sehr passend fürs Tech-Quartier.
Exakt.
Spannend auch Habeck. Letztes Jahr war ja Jörg Cookies da und er hat da, wenn ich mich richtig erinnere, eine Keynote gehalten zu Kapital im Wandel. Ja, interessant.
Auch hier ist so, das Impact Festival hat natürlich auch immer einen starken Finance-Einschlag. Deswegen auch Jörg Cookies mit dabei, aber auch Sabine Mauderer, Vizepräsidentin der Bundesbank, die auch dazu gesprochen hat, wie geht Nachhaltigkeit und Finanzen Hand in Hand, wie sehr beschäftigt Nachhaltigkeit auch die Finanzmärkte. Und ich finde, das zeigt auch sehr schön, was das Tech-Quartier dann ausmacht. Weil wir schauen uns immer Innovationen an der Schnittstelle zwischen Finanzen, Nachhaltigkeit oder Impact und dann dem Technikaspekt. Also Finance, Tech und Impact geht bei uns wirklich Hand in Hand.
Okay, dann nochmal gerne ein Blick auf die Tech-Quartier-Community insgesamt. Wie viele Startups, denken Sie, bewegen sich bei Ihnen derzeit in diesen Bereichen Green Tech, Sustainable Finance?
Also wir tracken das natürlich sehr genau und wir haben schätzungsweise 20% unserer Startups, die im Bereich Impact, Sustainable Finance unterwegs sind.
Okay, und dieser Podcast heißt ja Nachhaltiges Investieren. Was ist für Investoren so das besonders Spannende an dem Tech-Quartier und den Startups in diesem Bereich?
Ich glaube, wenn wir uns einen Blick auf die Investorenlandschaft werfen, dann sieht man, dass Nachhaltigkeit eigentlich fast bei jedem Investment mittlerweile eine Rolle spielt. Dass Startups auch zeigen müssen, wie erfüllen sie Nachhaltigkeitskriterien, aber wie sind sie auch vor allem langfristig aufgestellt. Und das zeigt sich auch in unserer Community. Natürlich gibt es auch dedizierte VCs oder Fonds, die ausschließlich in Nachhaltigkeitsthemen investieren. Aber ganz allgemein darzulegen, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in meinem Startup, im Business Model, ist eigentlich für jedes Startup mittlerweile relevant, bis auf sehr, sehr wenige Ausnahmen. Und das machen wir auch in unserem Programm, dass wir es immer wieder mit reinnehmen und unsere Startups auch darauf briefen, dass sie sich dem einfach bewusst sein müssen und das herausstellen müssen.
Und wie ist da so die Erfahrung? Ist das den Startups relativ bekannt oder muss man tatsächlich wirklich stark briefen und dieses Bewusstsein schaffen?
Es wird zunehmend immer bekannter, aber doch, Bewusstsein schaffen ist hier immer noch zentral. Also viele sagen, ja, aber ich bin doch kein Impact-Startup. Ist das wirklich wichtig für mich? Und dann sagen wir, ja, ist es. Bitte leg den Wert auch da drauf und zeig es einfach ganz deutlich, welche KPIs du wie erfüllst.
Okay, dann nochmal ein anderes Thema. Das Tech-Quartier arbeitet ja mit dem Sustainable Finance Cluster zusammen. Wie muss man sich das vorstellen? Worum geht es da? Wie sieht diese Kooperation aus?
Ja, wir sind wirklich aktives Mitglied im Sustainable Finance Cluster und das ist sehr schön, weil es auch wieder zeigt, es gibt hier am Finanzplatz einfach tolle Initiativen, die kooperieren sollen, müssen und es auch tun, um gemeinsam einfach mehr zu erreichen. Und die Kooperation zwischen dem Sustainable Finance Cluster und dem Tech-Quartier ist, glaube ich, genauso ein gutes Beispiel. Also Sustainable Finance Cluster hat ja mehr noch den Fokus auf etablierte Finanzhäuser und auch vielleicht einen stärkeren Bezug auch zur Politik und auch zur Forschung und zu den Papieren, die sie dort auch schreiben und dann auch weitergeben. Und wir sind dabei, wir nehmen an den Treffen teil, wir lassen auch unsere Expertise dort mit einfließen und vice versa. Ja.
Ja, vielleicht hätte ich das vorher nochmal nachfragen sollen. Wer steckt denn dahinter? Wer ist denn noch beteiligt am Sustainable Finance Cluster?
Ja, Sustainable Finance Cluster ist ein Zusammenschluss von primär auch Banken, die sich dort beteiligen. Also eine Helaba ist mit dabei, die DZ Bank ist mit dabei, die ING. Im Prinzip ganz, ganz viele, die hier sich am Finanzplatz tummeln.
Und die ja auch beim Tech-Quartier sehr engagiert sind.
Und die genauso auch Partner beim Tech-Quartier sind. Also wir haben hier eine große Schnittmenge. Genau.
Dann nochmal eine ganz andere Frage. Sie hatten bei uns im Interview Ende Januar berichtet, dass in diesem Jahr ein Schwerpunkt des Tech-Quartier auf dem Aufbau des neuen Tech and Data Lab liege. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, das Tech and Data Lab ist die Initiative, die, glaube ich, dieses Jahr für uns als Tech-Quartier auch am stärksten prägen wird. Wir haben im Rahmen der Finanzplatz-Initiative das Tech and Data Lab konzipiert und jetzt auch gelauncht. Und das ist die erste sichere und souveräne Sandbox für den Finanzplatz. Das heißt, wir schaffen mit dem Tech and Data Lab einen digitalen Datenraum, den dann Finanzinstitute nutzen können, den sie können dort wirklich einen Raum buchen. Das ist dann ihr Raum und sie können entscheiden, mit welchen Kooperationspartnern, unter anderem auch Startups, möchten sie innerhalb von diesem Raum interagieren, einen Tech-Sprint starten, haben dann so ungefähr 12 Wochen eine ganz große Bandbreite an synthetischen Daten, die wir schon zur Verfügung stehen. Also wir haben eine Bibliothek von, ich glaube, es sind 53 Millionen Datensätze, die dort schon dort sind, aber auch die Möglichkeit, jeden Datensatz dann zu generieren für den Use Case, den das Finanzinstitut in das Tech and Data Lab spielt. Und dann kann man wirklich Lösungen erproben, entwickeln, testen, bevor man sie dann wirklich am Markt einführt. Also es ist eine bunte Spielwiese, um neue Innovationen zu testen.
Und wer ist da als Partner beteiligt?
Noch ist es unser Tech and Data Lab. Wir sind gerade dabei, die ersten Partnerverträge zu schließen. Und da können wir bestimmt ein paar Wochen mehr sagen, also welche Banken wirklich dabei sind. Was wir aber jetzt schon sagen können, ist, dass auch die Möglichkeit besteht, wenn man das möchte, AI-Cases oder auch quantensimulierte Cases auf dem Tech and Data Lab laufen zu lassen. Und das machen wir mit Hilfe von NVIDIA. Also es gibt die Möglichkeit einer Supercharged Sandbox. Dann kann man auch auf die NVIDIA Enterprise-Lösung und auf die GPUs von NVIDIA zurückgreifen.
Okay, spannend. Und inwieweit ist das für GreenTech jetzt schon mit relevant oder ist das perspektivisch? Oder?
Es ist genau, die Möglichkeiten sind einfach offen. Und das ist hier wieder, was ich gemeint habe, mit dieser Schnittstelle, die wir als Tech-Quartier einfach gut abbilden zwischen Fintech, Tech und GreenTech. Wir bieten das erstmal für den Finanzplatz an. Und es liegt dann an den Finanzinstituten, welche Use Cases sie auch auf dem Tech and Data Lab laufen lassen wollen. Und natürlich sind hier auch Green Tech Lösungen genau das, was beim Tech and Data Lab auch erprobt werden kann. Also ja, es ist komplett offen und wir freuen uns darauf, dass auch potenzielle Impact-Lösungen darauf gespielt werden.
Okay. Nun sind ja global betrachtet gerade sehr schwierige Zeiten für Nachhaltigkeitsthemen. Insbesondere in den USA gibt es da ja einigen Gegenwind. Ich habe bei den Recherchen ja gesehen oder beziehungsweise die Info bekommen, dass vor 2 Jahren, gerade mal 2 Jahren, die damalige US-Finanzministerin Janet Yellen zu Besuch im Tech-Quartier war. Und ich habe dann gelesen, sie lobte seinerzeit explizit, die Mitglieder vom Tech-Quartier leisten Pionierarbeit bei innovativen Ansätzen in Bereichen Klimaschutz, saubere Energie und nachhaltige Finanzierung. Ich kann mir vorstellen, dass diese Wertschätzung momentan aus den USA nicht so kommt, angesichts dessen, dass sich mit der Administration von US-Präsident Donald Trump ja der Wind wirklich total gedreht hat, was ESG-Themen angeht. Das kommt einem schon unwirklich vor. Wie nehmen Sie das wahr und was erwarten Sie mit Blick auf die Entwicklung und Bedeutung von Nachhaltigkeitsthemen?
Ja, es ist total spannend und auch wirklich vielen Dank, dass Sie das nochmal so ansprechen, weil da sieht man, wie schnell sich der Wind einfach drehen kann. Das war 2024, wo Janet Yellen bei uns war. Wir konnten ihr damals einige Startups zeigen, die aus dem Tech-Quartier, aus der Tech-Quartier-Community kommen. Und sie ist wirklich rumgelaufen, hat das ganz, ganz spannend angeschaut, war ganz begeistert und hat dann auch dieses Statement gegeben. Und damals war das ganze Thema Nachhaltigkeit auch mit dem, was wir hier auch in Deutschland mit den politischen Strömungen erlebt haben, noch viel präsenter. Und man hat wirklich das Gefühl gehabt, man ist gerade in so einem Aufwind. das spüren wir jetzt nicht mehr, sondern man muss schon auch dafür kämpfen, dass es weiterhin Teil der Agenda ist. Und da ist die geopolitische Lage natürlich auch ein entscheidender Faktor, der das in diese Richtung jetzt treibt. Dennoch ist es nicht negierbar. Also der Klimawandel schreitet voran, egal wie wir uns dazu positionieren. Und umso wichtiger finde ich auch unsere Positionierung als Tech-Quartier zu sagen, wenn wir über Innovation reden, dann müssen wir auch über nachhaltige Innovation reden, weil das ist das, was unsere Gesellschaft einfach braucht. Es ist nicht leichter geworden, aber es ist umso wichtiger geworden.
Und wie nehmen Sie die Haltung hier in Deutschland dazu wahr, sowohl was Politik angeht, als auch Wirtschaft, Finanzen?
Ich glaube, es ist kein Selbstläufer mehr, aber es gibt jetzt vielleicht noch mehr Menschen, die noch mehr dafür einstehen und das noch bewusster leben. Was wir zum Beispiel auch sehen, auch bei unseren Partnerunternehmen, ist oft, dass es weggeht von einer dedizierten Nachhaltigkeitsabteilung oder einem CSR-Manager hin zu mehr, dass es Teil der gesamten Unternehmensstrategie wird. Und das finde ich eigentlich erstmal eine gute Entwicklung, weil wir müssen rauskommen aus dieser Bubble. Es darf nicht mehr ein Sonderthema sein, sondern es muss Kern von einem Unternehmen sein, dass Nachhaltigkeit einfach eine große Rolle spielt in all dem, was wir tun. Und das sehe ich sowohl in der Politik dann als auch in der Wirtschaft so. Ja.
Nachhaltigkeit ist ja ESG, also es ist ja nicht nur Umweltfaktoren, Umweltthemen. Wie kann man das noch weiter vorantreiben? Wie ist die Entwicklung da?
Es ist genau das Gleiche. Also wir müssen es wirklich als Kern von Unternehmen denken, dass wir nachhaltig in allen drei Dimensionen dann auch handeln und dafür Bewusstsein schaffen, darüber aufklären, wie beispielsweise dann auch auf dem Impact Festival, aber auch immer zeigen, es ist nicht nur nice to have, sondern es kann auch strategisch genutzt werden, um wirklich eine Geschäftsidee und auch ein Geschäftsmodell daraus zu entwickeln.
Okay, dann vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Fand ich sehr, sehr interessant. Hab einiges mitgenommen. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
Und jetzt kommen wir zum Kurznachrichtenblock. All das, was in den vergangenen Wochen an Nachhaltigkeitsthemen hochgekommen ist. Eine Auswahl dessen hat sich mein Kollege Wolf Brandes angesehen. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, bei Schaeffler zeigt sich im ersten Quartal ein klares Bild. Die klassischen Sparten stehen unter Druck, während die Elektromobilität den Konzern stützt. Was ist bei Schaeffler im ersten Quartal besonders aufgefallen?
Auffällig ist vor allem die Entwicklung im Bereich der Elektromobilität. Dieser Bereich konnte als einziger Geschäftsbereich zulegen. Währungsbereinigt stieg der Umsatz um 6%. Gleichzeitig verringerte sich der operative Verlust vor Zinsen, Steuern und Sondereffekten um 20%. Für Schaeffler liegen auf dieser Sparte große Zukunftshoffnungen. Sie soll helfen, den Wandel in der Autoindustrie zu bewältigen.
Okay, mal jenseits der Sparte Elektromobilität, wie hat sich denn der Gesamtkonzern entwickelt? Also wenn man Umsatz, operatives Ergebnis und Marge so zusammen betrachtet.
Der Konzernumsatz stieg währungsbereinigt leicht um 1% auf knapp 6 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis vor Sondereffekten verbesserte sich um 285 Millionen Euro. Die entsprechende Marge legte auf 5% zu. Das zeigt, Schaeffler wächst zwar nicht stark, kann sich aber stabilisieren. Die bessere Entwicklung in der Elektromobilität gleicht Schwächen in anderen Bereichen aus.
Ja, aber da muss ich nochmal nachfragen, warum fiel der Nettogewinn trotz der operativen Stabilisierung niedriger aus als im Vorjahr?
Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 60 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch 83 Millionen Euro. Das macht deutlich, dass der Konzern weiterhin Belastungen spürt. Dazu zählen hohe Kosten, ein anspruchsvolles Marktumfeld und geopolitische Unsicherheiten. Wegen des Krieges in der Ukraine bleibt die weitere weltwirtschaftliche Entwicklung schwer einschätzbar.
Ja, dann kommen wir zur spanischen Großbank BBVA. Die will ja bekanntlich ihr Deutschlandgeschäft ausbauen und setzt jetzt dafür auf einen erfahrenen Manager aus dem ING-Umfeld. Wer übernimmt denn jetzt die Leitung der BBVA Digitalbank in Deutschland und warum ist diese Personalie für die spanische Bank so wichtig?
Jürgen von der Leer wird neuer Chef der BBVA Digitalbank in Deutschland. Er kommt von der ING Deutschland und bringt Erfahrung im Privatkundengeschäft, in Strategie, in digitaler Transformation mit. Für BBVA ist diese Personalie so wichtig, weil der deutsche Bankenmarkt groß, aber besonders wettbewerbsintensiv ist. Die Bank braucht deshalb jemanden, der Produkte, Prozesse und Kundenerwartungen zusammenbringen kann.
Okay, aber ja, wir sind ja beim Nachhaltigkeitspodcast der Börsenzeitung. Deswegen die Frage, warum ist dieser Wechsel jetzt konsequent, obwohl von der Lehr zuletzt vor allem mit Nachhaltigkeit verbunden wurde?
Auf den ersten Blick überrascht der Wechsel, weil von der Lehr zuletzt vor allem als Nachhaltigkeitsmanager sichtbar war. Bei der ING Deutschland verantwortete er Strategie und Sustainability. Sein berufliches Profil ist aber deutlich breiter. Er arbeitete unter anderem in den Bereichen digitales Banking, Brokerage, Zahlungsverkehr und Transformation. Damit kehrt er nicht aus einer ESG-Nische zurück, sondern in ein Feld, das ihn schon lange begleitet.
Okay, und welche Aufgaben warten auf ihn beim Ausbau des Angebots und worauf kommt es im deutschen Privatkundengeschäft besonders an?
Von der Lehr soll das Angebot von BBVA stärker auf deutsche Kunden zuschneiden. Dabei geht es um einfache digitale Prozesse, attraktive Konditionen, verlässliche Service und Vertrauen. Gerade im Privatkundengeschäft müssen Banken schnell deutlich machen, warum Kunden wechseln wollen. Von der Lehr kennt solche Themen aus seiner Zeit bei der ING, etwa aus dem Bereich Daily Banking und Payments, wo er an mobilen Lösungen, Kontenmodellen und Prozessoptimierung arbeitete.
Dann werfen wir jetzt einen Blick auf Frankfurt, denn die Main-Metropole gewinnt im internationalen Wettbewerb um grüne Finanzierung an Gewicht. Wolf, was zeigt der neue Global Green Finance Index über Frankfurts Position im internationalen Wettbewerb der Finanzplätze?
Der neue Global Green Finance Index sieht Frankfurt weltweit auf Rang 9 der wichtigsten Standorte für grüne Finanzierungen. Damit verbessert sich die Main-Metropole um 2 Plätze. An der Spitze liegt London, gefolgt von Singapur, Zürich, Amsterdam und Genf. Die Spitzengruppe liegt aber eng beieinander. Zwischen Platz 1 und Platz 10 liegen nur 24 von 1000 möglichen Punkten. Das zeigt, wie hart der Wettbewerb in diesem Bereich ist.
Und warum ist der Sprung in die Top 10 für Frankfurt so wichtig, gerade auch mit Blick auf Investoren und Banken?
Das ist ein Signal an Investoren, Banken und andere Marktteilnehmer. Frankfurt wird international stärker als Standort für nachhaltige Finanzierung wahrgenommen. Gerade in Europa spielt die Frage eine große Rolle, welche Finanzplätze Kapital für Klimaschutz, Transformation und nachhaltige Projekte mobilisieren können. Die Stadt profitiert dabei von ihrer breiten Finanzinfrastruktur, von Banken, Börse, Aufsicht und spezialisierten Dienstleistern.
Und wo liegt Frankfurts besondere Stärke im Ranking?
Besonders gut schneidet Frankfurt bei der Markttiefe ab. Dort erreicht die Stadt Rang 4. Gemeint ist damit, wie breit grüne Finanzprodukte und Dienstleistungen am Standort verankert sind. Bei der Qualität liegt Frankfurt auf Rang 13. Das ergibt ein solides, aber gemischtes Bild. Das Angebot ist breit, bei der wahrgenommenen Qualität gibt es aber noch Abstand zu den führenden Plätzen wie London, Singapur oder Zürich.
Das ist tatsächlich ziemlich gemischt. Was bedeutet das Ergebnis für die Weiterentwicklung des Finanzplatzes Frankfurt im Bereich nachhaltiger Finanzierung?
Die Auswertung zeigt, dass Frankfurt gute Voraussetzungen hat, seine Position weiter auszubauen. Entscheidend wird sein, die vorhandene Breite mit hoher Qualität, klaren Standards und verlässlicher Regulierung zu verbinden. Für Investoren zählt nicht nur, dass nachhaltige Finanzierungen verfügbar sind, sie müssen auch glaubwürdig, transparent und professionell strukturiert sein. Frankfurt ist damit in der ESG-Spitzengruppe angekommen, hat aber noch Entwicklungspotenzial.
Und dann nochmal ein harter Themenwechsel, weg von Frankfurt hin zur EU-Taxonomie. Die Europäische Union will ja die Taxonomie einfacher machen, aber Deutschlands Pfandbriefbanken sehen in den Entwürfen weiterhin erhebliche praktische Hürden. Wolf, worum geht es bei der EU-Taxonomie und warum soll sie jetzt überhaupt überarbeitet werden?
Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem. Sie soll festlegen, wann eine Investition oder Finanzierung als nachhaltig gelten darf. Dadurch sollen Banken, Investoren und Unternehmen mehr Orientierung bekommen. Nach anhaltender Kritik will die EU-Kommission die Regeln überarbeiten. Ziel ist eine einfachere Anwendung. Der Verband Deutscher Pfandbriefbanken zweifelt aber daran, dass die aktuellen Entwürfe dieses Ziel erreichen.
Okay, aber was kritisiert der Verband an den Entwürfen, besonders mit Blick auf die Kreditwirtschaft?
Aus Sicht des Verbandes bleiben die Vorgaben zu kompliziert und zu wenig an der Praxis der Kreditwirtschaft ausgerichtet. Sascha Kulich, Mitglied der VDP-Geschäftsleitung, warnt, die Regeln könnten zu einer bloßen Pflichtübung in der Nachhaltigkeitsberichterstattung werden. Besonders kritisch sieht der Verband die Folgen für Gebäudefinanzierungen und energetische Sanierungen.
Und wo liegt das konkrete Problem bei Gebäuden, wenn energetische Verbesserungen rückwirkend nachgewiesen werden sollen?
Ein zentraler Punkt betrifft die geplante Transitionsregel. Ein Gebäude soll unter bestimmten Bedingungen als grün gelten können, wenn es in den vergangenen 10 Jahren energetisch deutlich verbessert wurde. Konkret ist von einer Effizienzsteigerung um 60% die Rede. Der VDP hält das für schwer umsetzbar. Erstens sei ein solcher Wert häufig kaum erreichbar. Zweitens hätten Banken oft nicht die nötigen Daten, um den Zustand vor und nach einer Renovierung zu vergleichen.
Und was fordert der Verband stattdessen?
Der VDP fordert mehr Praxisnähe und weniger Prüfaufwand. Besonders kritisch bewertet er die Prüfpflichten, mit denen nachgewiesen werden muss, dass eine nachhaltige Aktivität keinem anderen Umweltziel erheblich schadet. Der Verband hält diese Prüfungen bei Renovierungen für überzogen und schlägt vor, sie eher als Beobachtungskriterien auszugestalten. Die EU-Kommission will die finale Version der Rechtsakte im Sommer veröffentlichen.
Na, dann schauen wir dann im Sommer nochmal hin, was dabei rausgekommen ist. Jetzt erstmal vielen, vielen Dank, Wolf, für diesen Überblick über die Nachhaltigkeitsthemen, die diese Woche so bewegt haben.
Danke, gerne.
Und damit verabschieden wir uns auch für diese Episode von Nachhaltiges Investieren. Die nächste kommt dann in 2 Wochen und bis dahin hoffen wir, dass Sie uns gewogen bleiben und eine gute Zeit haben. Bis dann.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.